Es gibt für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Ich glaube, er hat auch ein, zwei Gastgeschenke dabei, die Donald Trump gefallen könnten. Mit MAGA habe ich gar nichts am Hut. Ich will Deutschland wieder stark machen. Damit man mit uns zusammenarbeiten kann, muss man die Republik gut finden. Und nicht ein Königreich, ein Kalifat oder den Sozialismus. Ich will nicht vernichten. Ich will weder Menschen vernichten noch Parteien. Ich möchte im politischen Wettkampf gewinnen. Das stimmt.
Für die einen ist er der letzte angriffslustige Konservative in der CDU. Für die anderen ein Systemsprenger, der im Umgang mit Donald Trump oder der AfD ohne Not die Samthandschuhe anlegt. Er nennt sich selbst weltoffener Patriot, möchte ein Ruhepol der Koalition sein und hält sich für ausrecherchiert. Heute ist er zu Gast bei Machtspiel, dem Podcast der NZZ und Bross Stiftung. Jens Spahn, Fraktionschef von CDU und CSU im Deutschen Bundestag und der Mann, an dem mit der Union kein Weg mehr vorbeigeht. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, hallo.
Mein Name ist Marc-Felix Rau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass auch Sie wieder mit dabei sind. Herr Spahn.
Herr Serrau.
Der mächtigste Mann Deutschlands. Kanzler Friedrich Merz trifft am Tag, wenn unser Podcast rauskommt, den mächtigsten Mann der Welt, Donald Trump in Washington. Wären Sie gerne dabei?
Es ist wichtig, dass die beiden sich treffen und vor allem, dass sie einen persönlichen Kontakt aufbauen. Viele haben ja immer den Eindruck vermittelt, in Zeiten von Digitalisierung, Podcasts, Social Media, bräuchte es Videokonferenzen, keinen persönlichen Kontakt mehr. Das ist falsch. Das gilt erst recht nicht in der Außenpolitik. Das war schon in den 80ern, 90ern so. Deutsche Einheit wäre nicht möglich gewesen ohne ein persönliches Verhältnis von Kanzler Kohl etwa zu George Bush, Bill Clinton oder auch Jelzin. Und das gilt jetzt auch. Ich hoffe, und deswegen braucht es mich da gar nicht, die beiden müssen gut miteinander persönlich klarkommen. Ich hoffe, dass es gut connected, wie man vielleicht dann passenderweise sagt, dass bei allen auch unterschiedlichen Interessen, die es gibt, ein persönliches Miteinander entstehen kann, eine persönliche Verbindung entstehen kann, die es dann eben auch möglich macht, die zu besprechen.
Sie gelten ja als deutscher Trump-Kenner. Sie waren beim Nominierungsparteitag der Republikaner 2024. Sie pflegen einen engen Draht seit vielen Jahren zu Richard Grenell, dem ehemaligen amerikanischen Botschafter in Berlin und heutigen Sondergesandten für Sondermissionen von Trump. Wie schätzen Sie denn die Chance ein, dass das heute atmosphärisch gut wird, dass die beiden connecten, wie Sie sagen?
Die Chance ist gut und gleichzeitig ist es natürlich mit Donald Trump etwas unberechenbar, dann ja auch. Aber die Chance ist grundsätzlich gut. Friedrich Merz ist Transatlantiker durch und durch, er kennt die USA gut, er kennt viele im Senat gut. Lindsey Graham war ja gerade diese Woche noch in Berlin als republikanischer Senator, auch sehr eng mit Donald Trump. Und insofern ist, glaube ich, am Ende wie immer im Leben, es gibt für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Ist einfach wichtig, dass es am Anfang gut miteinander persönlich klappt. Und da ist Friedrich Merz ja jemand, der wirklich vielleicht sogar manchmal entgegen seines Rufes sehr offen und herzlich auf Menschen zugehen kann. Und das wird er auch mit Donald Trump machen. Und ich glaube, er hat auch ein, zwei Gastgeschenke dabei, die Donald Trump gefallen könnten. Das kann ein guter, keine Sorge, ich verrate dir das nicht. Das wird dann in DC zu sehen sein. Aber das kann gut werden. Gleichzeitig wissen wir alle, wir haben die Szenen aus dem Oval Office der letzten Monate im Zweifel vor Augen.
Mit Herrn Zelensky im Februar.
Oder mit dem südafrikanischen Präsidenten. Es ist immer auch ein Stück unberechenbar. Aber ich glaube, vieles von dem, was Deutschland gerade tut, Stichwort NATO, Verteidigungsausgaben, Europa zusammenführen, zusammenhalten, auch mit Blick auf die Ukraine. Vieles von dem, was Deutschland gerade aus eigenem und europäischem Interesse tut, ist auch im Interesse der USA. Insofern sind die Startbedingungen gut.
Angenommen, der Trump provoziert. Angenommen, er geht mit dem Merz so um, wie er seinerzeit mit Zelensky umgegangen ist. Was würden Sie denn in so einer Situation dem deutschen Kanzler raten?
Ich würde erstmal gar nichts über Podcasts raten. Sehen Sie es mir nach. Das machen wir im persönlichen Gespräch. Grundsätzlich kann man sagen, immer wenn es zu Provokationen kommt, käme, also ich sehe die aktuell gar nicht, ich wüsste gar nicht warum, aber wenn, dann ist doch erstmal ruhig bleiben und klar bleiben das Entscheidende. Das gilt aber immer im Leben und das gilt im Zweifel auch da.
Schauen wir mal auf die Themen. Sie haben schon gesagt, Deutschland hat sich ja bereit erklärt, deutlich mehr Geld für die Verteidigung auszugeben. Das dürfte ganz im Sinne von Donald Trump sein. Wo sehen Sie denn noch andere Themen, wo Friedrich Merz gemeinsame Interessen geltend machen kann. Also wo finden die beiden am ehesten zueinander?
Was ja gelungen ist bei aller Unberechenbarkeit, die auch wieder in den, ich bin jetzt so im Denglisch die ganze Zeit, in den Moves von Donald Trump der letzten Wochen lagen. Eines ist ja gelungen, Friedrich Merz, gleich in der ersten Woche, als er mit Keir Starmer, dem britischen Premierminister, mit Macron, dem französischen Präsidenten, mit Donald Tusk, dem polnischen Ministerpräsidenten, in Kiew mit Zelensky zusammensaß, Trump den US-Präsidenten anrief. Seitdem ist ja Donald Trump auch persönlich, und das ist der entscheidende qualitative Schritt gewesen, persönlich wieder engagiert und auch sozusagen mit im Wort in Anführungszeichen für die Ukraine in diesem Krieg zu einem Waffenstillstand und zu dann Gesprächen mit Russland zu kommen. Und wenn eins deutlich geworden ist, und da ist das Interesse ja dann schon mittlerweile ein gemeinsames, Putin will den Krieg. Er ist es, der keinen Waffenstillstand will. Er will die bedingungslose Kapitulation der Ukraine. Und die Angebote, die Ukraine ist bereit, sehr weit zu gehen, auch durchaus auf Druck der USA. Und Putin tut nicht nur nichts, im Gegenteil, er macht Bombardements, quält die ukrainische Bevölkerung wie seit langem nicht, vor allem auch Frauen und Kinder. Alle Menschen sterben jeden Tag. Und da ist mein Eindruck, Donald Trump sieht das möglicherweise heute anders als noch vor 3 oder 4 Wochen. Und das ist auch mit ein Verdienst von Friedrich Merz und dieser gemeinsamen europäischen Politik. Wie gesagt, bei allen Unberechenbarkeiten, die wir die letzten 2, 3 Wochen gesehen haben, wieder bei Donald Trump, das ist schon ein qualitativer Unterschied.
Man könnte ja auch vermuten, dass dieser jüngste erfolgreiche Drohnenangriff auf Militärflughäfen im russischen Hinterland jemanden wie Donald Trump dann auch beeindruckt. Der war ja lange der Überzeugung, die Ukraine könne da überhaupt gar nichts mehr gewinnen. Siehe da, das Land ist doch noch nicht besiegt.
Und gleichzeitig gibt es im Übrigen ja im Senat auch den Vorschlag wieder von Lindsey Graham, anderen Senatoren, 80 Senatoren von 100. Auch was Sanktionen,
sehr viel schärfere Sanktionen
angeht, auch gegenüber denjenigen, die in Russland Öl und Gas kaufen. Also es gibt ja sozusagen innenpolitisch in den USA und aus Europa heraus da eine Bewegung, die möglicherweise auch Donald Trump dann noch mehr mitmachen lässt.
Ein anderes Thema, das für Deutschland und Europa wichtig ist, ist der Zollstreit, wo es ja auch immer wieder neue, überraschende Bewegungen des amerikanischen Präsidenten gibt. Sie haben den Konflikt selbst schon als brutal charakterisiert. Was würden Sie denn da dem Merz oder was würden Sie der deutschen Bundesregierung für eine grundsätzliche Linie empfehlen? Also ist es richtig, dagegen zu halten, Stichwort mögliche Digitalsteuer in Europa für Google, X und andere Plattformen, oder sollte man eher guten Willen zeigen und schon mal einseitig eigene Zölle abbauen, um zu zeigen, hey, wir wollen das mit euch irgendwie partnerschaftlich hinkriegen?
Das eine, ich würde gleich nochmal was Grundsätzliches sagen, aber das Konkrete erstmal zu den Zöllen. Partnerschaftlich sollte auf jeden Fall der Ansatz sein. Aus meiner Wahrnehmung muss auch, ist ja vor allem die Europäische Union eigentlich zuständig, aber natürlich hat der deutsche Bundeskanzler, vor allem wenn er, wie Friedrich Merz es tut, gut abgestimmt mit europäischen Partnern auf die Reise geht, einfach auch, er spricht auch ein Stück für Europa natürlich dann mit, sollte unser Ansatz sein, Partnerschaft und idealerweise Zölle, alles auf Null. Also wir haben höhere Zölle auf US-Autos jetzt über viele, viele Jahre, 10%, als die Amerikaner auf EU-Autoimporte, alles auf Null. Zu versuchen, vielleicht auch erstmal in bestimmten Sektoren und Bereichen, es muss ja nicht gleich ein vollumfängliches Freihandelsabkommen sein, sondern für bestimmte Bereiche im gegenseitigen Interesse Zölle zu senken, auf Null zu bringen. Die Debatte gerade zur Digitalsteuer, die gibt es ja auch in anderen europäischen Ländern, ist vielleicht einfach ein Instrument, das im Schaufenster liegt, um deutlich zu machen, wir sind hier aber auch nicht wehrlos. Und übrigens bei Dienstleistungen gibt es ein Bilanzdefizit gegenüber den USA für Europa. Das ist ja, wird ja immer das Handelsbilanzdefizit sich angeschaut. Es gibt bei Dienstleistungen, ist es umgedreht. Und das hat viel mit Google, Amazon und Co. zu tun. Das sollte der Versuch sein, gemeinsame Interessen. Und ein zweites gemeinsames Interesse ist ja China. Wir haben als Europäische Union gegenüber China aktuell nach meiner Wahrnehmung einen deutlich stärkeren Hebel als die USA. Warum? Die Chinesen sind abhängig von unserem Markt. Sie haben kaum Binnennachfrage, die entwickelt sich kaum. Sie haben eine massive, manche sagen Überproduktion, jedenfalls starke Produktion in vielen Bereichen, die sie aktuell auch nicht in die USA in weiten Teilen bringen können. Das heißt, der einzige Markt, den sie verlässlich aktuell haben, ist der europäische. Das heißt aber andersrum auch, wir haben gegenüber den Chinesen, wenn wir diesen Markt beschränken würden, einen enormen Hebel. Und den USA zu sagen, lass uns doch gegenüber den Chinesen, die wir ja gemeinsam auch in ihrem imperialistischen Ansatz als Bedrohung wahrnehmen in der Region. Lass uns doch gegenüber den Chinesen gemeinsam agieren, ist ja auch ein Angebot an Donald Trump, um seinen Hebel gegenüber Peking zu vergrößern.
Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Thema, wo es möglicherweise hakelig werden könnte im Oval Office. Und das sind diese Sympathien aus der Trump-Administration für die AfD. Also da gibt es ja Äußerungen vom Vizepräsidenten J.D. Vance, von Elon Musk, der ist nun mittlerweile nicht mehr Regierungsberater, aber auch vom Außenminister Marco Rubio. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie hören, wie diese Leute von einer Partei schwärmen, die ja laut Merz und vielen anderen in ihrer Partei gegen alles steht, was, Zitat Friedrich Merz, unsere Partei und unser Land in Deutschland aufgebaut hat?
Auch da würde ich wieder zwei Aspekte der amerikanischen Aussagen nehmen. Das eine ist Sympathie, Unterstützung für die AfD. Kann ich nicht verstehen, werde ich nicht verstehen. Haben wir auch zum Beispiel während der Münchner Sicherheitskonferenz, ich war ja bei dem Gespräch von Friedrich Merz mit J.D. Vance auch dabei, auch deutlich gemacht. Im Übrigen, dass das Putin-Versteher sind. Leute, die Geld aus China bekommen, können doch nicht Partner der USA sein. Mhm. Wenn man wieder die Frage stellt, wie ist das im nationalen Interesse der USA, gegen die Regierungspartei, die größte, CDU/CSU, mit der extremen Rechten als Opposition zusammenzuarbeiten zu wollen. Wo ist das in eurem Interesse? Also ich habe immer versucht, über den Zugang vielleicht mal ein Stückchen die Augen zu öffnen, jenseits dessen, was man auch so und sonst über die AfD und ihr Sein alles sagen kann. Der andere Aspekt, wenn man J.D. Vance etwa in München genau zugehört hat oder hätte, müsste man ja manchmal sagen, ist ja die Frage, wie gehen wir in der pluralen, offenen Gesellschaft mit anderen Meinungen um? Und man darf in Deutschland linksextrem sein und rechtsextrem sein. Darf man das als Bürger in einem freien Land. Die Frage ist, folgt Aktivität daraus und wird daraus verfassungsfeindliches Handeln oder gar gewalttätiges Handeln, dann sind wir in einem anderen Bereich. Und dieses Thema Meinungsfreiheit und wie sehr habe ich in den USA auch ein paar Fragen, so das können wir auch da machen, aber wie sind wir in Europa bei bestimmten Dingen in so einem Bereich, wo eine plurale, offene Gesellschaft nochmal prüfen muss, schränken wir hier Dinge ein.
Das ist
aber ein anderer Punkt, ich will nur diese beiden Punkte unterscheiden. Ne? Das finde ich ist ein Punkt, den kann man zumindest mal diskutieren. Mhm. Die Frage des Sympathien für diese gesichert rechtsextreme Partei, Einschätzung Bundesverfassungsschutz, kann ich nicht verstehen, akzeptiere ich auch nicht und das sage ich auch in jedem Gespräch, das ich da führe.
Aber wie kommt das? Also wie kommt es, dass die CDU, die erklärtermaßen transatlantisch orientierte Partei, bei den Republikanern so verloren hat an Ansehen und eine geschichtsrevisionistische, russlandnahe, autokratenfreundliche Partei wie die AfD da so hoch im Kurs steht? Also wie erklären Sie sich das?
Erstens, weil nach meiner Wahrnehmung die tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, wofür die AfD steht und vor allem auch, was für Typen da unterwegs sind. Wie gesagt, Putin-Unterstützer, Leute, die Geld aus China nehmen, nicht überall wirklich präsent ist in Washington. Wir haben immer die Vorstellung, alle hätten den gleichen Informationsstand wie wir. Das ist nicht so. Schon gar nicht auf der anderen Seite des Atlantiks, stellen wir doch immer wieder fest. Und das Zweite ist, glaube ich, auch eine, also jetzt ich beschreibe jetzt erstmal wieder nur die amerikanische Sicht, von die ich in den Gesprächen merke, das ist jetzt eine Wiedergabe, die Enttäuschung über auch Politik der letzten Jahre. Das ist das Thema illegale Migration, ein Thema, das ja auch die USA sehr beschäftigt. Ist die Frage der Vorwurf. Das ist das, was man hört in Washington. Ihr gebt euch da selbst auf als Europa oder der Begriff der westlichen Zivilisation ist bei diesen republikanischen Denkern stark da. Unabhängig davon, ob ich das so teile, ist das erstmal das, womit sie kommen. Energieversorgung. Kernenergie, ihr habt euch abhängig gemacht von russischem Gas, Nord Stream 2, dann passt das schon wieder mit der AfD-Logik nicht, aber trotzdem, das ist so eine Mischung oder stark getriggert nach meiner Wahrnehmung von Frust und Enttäuschung über die Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland und Europa. Und unabhängig davon, ob ich das teile, muss ich das ja erstmal wahrnehmen, dass das da ist. Und
auch aber es klingt so, als könnten Sie es ein bisschen nachvollziehen, den Frust.
Naja, dass ich dass wir wie die USA ein Thema haben mit illegaler Migration und dass illegale Migration vor allem, und das ist ja die deutsche Debatte, die immer wieder schwierig ist, aus dem arabisch-muslimisch geprägten Kulturraum eine destabilisierende Wirkung in dieser Größenordnung hat auf die deutsche Gesellschaft, sowohl in der Reaktion, wir sehen die politische Destabilität, als auch in der Frage, was passiert hier eigentlich mit der Freiheit, wenn Jüdinnen und Juden nicht mehr sich auf alle Straßen Berlins trauen, wenn Frauenbilder anders sind und anderes mehr. Das ist ja ein Punkt, finde ich, den man durchaus diskutieren kann. Die Frage ist immer, wie macht man es? Hält man eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie G.D. Vance, der Vizepräsident, sie gehalten hat? Ob das das ideale Forum und der ideale Tenor war, mache ich ein Fragezeichen. Und trotzdem ist es ja, finde ich, legitim und muss möglich sein, sowohl über das Thema illegale Migration, wie über das Thema, wie haltet ihr es eigentlich mit der Meinungsfreiheit, in der pluralen, offenen Gesellschaft zu diskutieren. Das sind ja Themen, die wir eh haben.
Wenn das die Stimmung gerade ist zwischen den Amerikanern, den Europäern, zwischen der Republikanischen Partei in den USA und Ihrer Partei im Besonderen, wie würden Sie dann die USA jetzt aus deutscher Perspektive charakterisieren? Ist das, also zweifelohne ist es die Schutzmacht, die militärische, ist es der wichtigste Handelspartner, aber ist es über diese Kosten-Nutzen-Rechnung hinaus noch ein echter Verbündeter, ein echter Partner, oder muss man da auch schon, wie Sie sagen würden, ein Fragezeichen setzen?
Zuerst einmal geht es ja in außenpolitischen Beziehungen zuerst einmal um Interessen und nicht um Meinungen und Gefühle. Also das kann ich uns jedenfalls empfehlen. Wir haben nationale Interessen und europäische, und die haben was mit Sicherheit zu tun. Wir sind abhängig vom Sicherheitsversprechen der USA, gerade auch was den nuklearen Schutzschild angeht, gerade auch als Deutschland. Wir sind in weiten Teilen abhängig für den Wohlstand und technologisch im Übrigen auch, wenn wir an die digitale Welt denken. Und auch nachrichtendienstlich übrigens an vielen Stellen. Dazu kommt einfach, wir sind gemeinsam kulturell, wir haben eine gemeinsame kulturelle Prägung. Das, was man westliche Wertegemeinschaft nennen würde, was auch eine christlich-jüdisch-abendländische Prägung ist. Wir haben die gleichen, selben sogar Feiertage, Rhythmen. So, das ist ja viel Gemeinsamkeit in den Interessen, aber auch in der Kultur und im Alltag, bei allen Differenzen, die es natürlich auch gibt. Die gibt es schon zwischen Westfalen und Rheinland gelegentlich. Und das ist ja erstmal eine gute Basis. Und diese Verbundenheit wieder zu stärken, das ist jetzt die Frage, ob das gelingt. Und das ist die Chance des Treffens jetzt des US-Präsidenten mit dem deutschen Bundeskanzler. Das ist die Chance, die darin liegt, dass wir gemeinsame Themen versuchen zu identifizieren, an denen arbeiten. Aber es gibt ja viele auch im Umfeld des Präsidenten, die eine sehr positive Europa- und Deutschland-Erfahrung haben, die hier an der Botschaft waren, die als Soldaten hier waren und die aktiv wollen, dass das Verhältnis gut ist. Und ich finde, deswegen müssen wir auch auf all diesen Ebenen diese Beziehungen pflegen.
So freundlich hört man dieser Tage selten einen deutschen Spitzenpolitiker über das deutsch-amerikanische Verhältnis sprechen. Herr Spahn, lassen Sie mich ganz kurz, Ihnen ein Zitat gerne zurufen aus einem Artikel in der Zeit. Da stand, immer wieder wird ihm, also Sie sind gemeint, der Wunsch nachgesagt, die CDU in Richtung einer Mager-Leit-Bewegung zu formen. Haben Sie diesen Wunsch, Herr Spahn?
Ich schätze ja die Zeit, aber in Analysen, was wir gelegentlich so wollen oder auch ich, liegen sie gelegentlich falsch. Also die Zeit. Unabhängig davon, das passt zu dem, was ich sagen wollte, ich halte halt nichts davon, wenn deutsche Politiker, Spitzenpolitiker, Regierungspolitiker schlecht über unsere Bündnispartner reden öffentlich. Also was soll das bringen? Ich kriege hier Applaus vielleicht in der deutschen Audience, aber es bringt mir doch nichts in dem Verhältnis zu den USA. Wir sind abhängig von den USA und deswegen halte ich nichts davon, wenn auch Außenpolitiker im Deutschen Bundestag teilweise sich so gegenseitig übertrumpfen im Sinne des Wortes, in der Kritik oder Verächtlichmachung oder auch in den Witze machen. Ich denke mir meinen Teil, ich denke mir auch häufig und ich finde auch vieles irritierend, manches abstoßend, vieles schwer verdaulich, was aus Washington kommt und vom Präsidenten in Teilen auch. Aber ich halte nichts davon, das irgendwie täglich vor mich herzutragen, nur damit ich hier irgendwie bestimmte Dinge bediene, sondern es ist unsere Aufgabe, zu versuchen, das bestmögliche Verhältnis zu haben und zu verstehen.
Wie erklären Sie denn dann, dass Friedrich Merz auch einen der wichtigsten Partner Deutschlands, dessen Sicherheit angeblich sogar deutsche Staatsräson sein soll, quasi ziellose Gewalt vorgeworfen hat, öffentlich, vor Kameras, dass der deutsche Außenminister irgendwie im Verhältnis zu Israel von Zwangssolidarität gesprochen hat? Also wenn man sich umhört in der jüdischen Community in Deutschland oder mit Personen, die aus Israel kommen, da herrscht eine gewaltige Irritation.
Ich war selbst mit Friedrich Merz in Israel letztes Jahr noch, mit zwei, drei anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ich weiß ja allein schon aus diesen Gesprächen, wie tief verankert, wie fest verwurzelt bei Friedrich Merz, bei uns allen, diese wichtige, enge Beziehung zu Israel ist. Und dass wir immer das Selbstverteidigungsrecht Israels betonen werden, nach vorne stellen werden, dass wir vor allem nach den Massakern der Hamas vom 7. Oktober das Selbstverteidigungsrecht und auch das Recht, die Hamas nicht nur bekämpfen, sondern zerstören, und das heißt im Ergebnis, man muss es ja mal aussprechen, töten zu wollen, die Terroristen, dass das ein legitimes Interesse ist. Dass Israel die einzige Demokratie in der Region ist, es jeden Tag Angriffe gibt, Hisbollah, Houthis, Iran den Staat auslöschen will und dass Israel sich vor allem auch gegen diese Aggressoren verteidigen können muss und es gar keinen Zweifel geben darf, dass es da Unterstützung auch von Deutschland, von anderen Staaten gibt. Das ist alles so klipp und klar verankert in der CDU-CSU und auch gerade bei Friedrich Merz.
Warum?
Das, jetzt bin ich bei Ihrem Punkt, das ist dann, und das hat ja übrigens Ron Prosor, der israelische Botschafter hier in Berlin, auch, finde ich, sehr eindrucksvoll und klug am nächsten Tag gesagt, dass es dann auch möglich ist, wenn man sieht, dass jetzt im Gazastreifen in dieser humanitären Lage, auch in weiten Teilen katastrophalen Lage, gerade auch für Frauen und Kinder, dass da Dinge so nicht laufen sollten, sondern anders sein sollten, dass man das dann auch, wenn es in internen Gesprächen alleine jedenfalls nicht zu Veränderungen führt, mal öffentlich ausdrückt. Und wie gesagt, das hat ja sogar der israelische Botschafter gesagt, wenn ein Freund wie Friedrich Merz das sagt, dann hören wir genau zu. Insofern ist das in dem Moment, und ich weiß, dass Friedrich Merz das ja nicht mal eben so gemacht hat, sondern dass eben ihm über Wochen dieses Unbehagen einfach auch gewachsen ist, dass er das ausgedrückt hat, finde ich legitim. Entscheidend ist ja, dass eben immer klar ist, das Existenzrecht Israels, unsere Unterstützung. Wir stehen fest an der Seite, aber gerade weil wir fest an der Seite stehen, hinterfragen wir auch manchmal, wenn wir das Gefühl haben, das ist, dient vielleicht im Ergebnis doch nicht der Sicherheit Israels. Das Infragestellen der Zwei-Staaten-Lösung, die Siedlung, die jetzt auch wieder stattfindet.
Die Botschaft
Jordanland,
ist angekommen.
Ja, ich will nur sagen, Sie haben mich ja gefragt, deswegen will ich es ja nur einmal einordnen. Die Frage, ob
Sie
das,
fanden das okay.
Ob das wirklich der Sicherheit dient, die ist ja berechtigt.
Ob das der Freundschaft dient, von Zwangssolidarität zu schwadronieren, ist eine andere Frage. Und dass ein Diplomat diplomatisch auf eine solche Wortmeldung reagiert, finde ich, versteht sich auch. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem, was in der Zeit stand und Ihrer angeblichen Magernähe. Vor kurzem, das steht zumindest fest, haben Sie diesen Mager-Leuten, also ich habe es noch gar nicht, glaube ich, ausgeführt, Mager Make America Great Again, einen Gefallen getan und das hier gefordert.
Der andere Teil sind ja die Abläufe im Bundestag, die Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen, die Minderheits- und die Mehrheitsrechte. Und da würde ich einfach uns empfehlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch.
Seitdem Sie das gesagt haben, müssen Sie sich quasi täglich dafür rechtfertigen, werden dazu befragt. War das rückblickend eine gute Idee, das so zu formulieren?
Ich frage mich gerade erstmal die ganze Zeit, was das jetzt mit Mager zu tun hat, dieses Zitat, aber es ist jetzt Ihrer journalistischen Interpretation überlassen.
Naja, das ist die Kritik von unter anderem J.D. Vance und Marco Rubio am Umgang der etablierten Parteien in Deutschland mit der AfD. Also die haben ja gesagt, sie halten überhaupt nichts von der Brandmauer, sie halten überhaupt nichts davon, diese Partei so auszugrenzen, die sei demokratisch erfolgreich. Und was Sie jetzt gemacht haben, Sie haben gesagt, und es gibt Leute, die sehen darin einen kleinen Riss in der Brandmauer zur AfD, lasst uns mit denen mal in parlamentarischen Verfahren vernünftig umgehen. So. Mhm. Und dann, jetzt ganz kurz, sind Sie aber auch schon wieder, dann klangen Sie ein paar Tage später schon wieder ein bisschen anders. Als Sie jetzt bei Frau Maischberger in der Talkshow saßen, da haben Sie gesagt, wenn es also um die Wahl von den Ausschussvorsitzenden im Parlament geht, dann habe sich ja durch die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz, Stichwort gesichert rechtsextremistisch, natürlich die Lage geändert. Ernsthaft?
Klar hat sich durch die Einstufung die Lage ernsthaft geändert. Aber jetzt fangen wir nochmal eben vorne an.
Haben Sie das Gutachten gelesen?
Jetzt fangen wir mit einmal vorne an.
Bitte.
Mit Mager habe ich gar nichts am Hut. Ich will Deutschland wieder stark machen.
Make Germany strong again?
Ich bin deutscher Politiker. Ich habe als Minister mal einen Eid geschworen, das Wohle des deutschen Volkes zu mehren. Das ist mein Interesse. Mein zweites Interesse ist, dass wir dieses Land zusammenhalten, wieder auch stärker zusammenführen und die Polarisierung zumindest mal reduzieren. Und die Frage ist, gelingt das über Symboldebatten, die wir vielfach führen, auch über Abgrenzung? Den Begriff der Brandmauer habe ich übrigens noch nie benutzt. Ich halte mehr davon, darüber zu reden, was eigentlich das Feuer hinter der Mauer denn anfacht, der Frust, die Enttäuschung, die Wut, die da ist, zu versuchen zu verstehen, wo die herkommt und dann vor allem aktiv durch politische Entscheidungen, das machen wir ab Tag 1, Asylwende, Zurückweisen an der Grenze, Wirtschaftswachstum, übrigens auch offene Debatten führen, dieses Feuer klein zu machen, das ist das eigentliche Ziel. Und es flüchten sich immer diejenigen in Symboldebatten, die ansonsten wenig Wirksames zu bieten haben. Und jetzt ist zwischen den beiden Zitaten, die Sie angesprochen haben, ja eines tatsächlich passiert. Der Verfassungsschutz hat in einem Bericht die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und natürlich nehmen wir einen solchen Verfassungsschutzbericht ernst. Gleichzeitig haben Sie recht, muss man natürlich, er ist ja bis heute nicht veröffentlicht, aber offensichtlich.
Also Herr Spahn, ich darf Sie informieren, Sie können das Ding auf sehr vielen Plattformen mittlerweile lesen.
Ich war ja noch gar nicht fertig mit meinem Satz, es war ja nur ein Komma. Er ist nicht veröffentlicht, aber zugänglich. Ja, man kann ihn lesen. Und er wird ja auch beklagt vor dem, ich glaube, Oberverwaltungsgericht Köln. Und bis dahin hat ja jetzt der Verfassungsschutz auch seine Bewertung sozusagen erstmal on hold gestellt. Und ich empfehle uns jetzt allen erstmal, dieses Verwaltungsgerichtsverfahren abzuwarten, bevor wir auch zu weiteren Schlüssen kommen. Da wird ja sehr genau geschaut werden, was ist wie gut auch belegt in diesem Gutachten und wodurch belegt. Das, was ich bis jetzt gelesen und gesehen habe, ich bin jetzt kein Jurist, aber selbst als Nicht-Jurist ist für mich ziemlich klar erkennbar, das trägt jedenfalls nicht für ein Verbotsverfahren, wenn das tatsächlich alles an Erkenntnissen ist. Möglicherweise gibt es ja aber ja weitere darüber hinausgehende und deswegen wird das Innenministerium das jetzt vor allem auch dann auswerten und vom Verwaltungsgericht das Verfahren sein. Viel entscheidender ist aber doch was anderes. Ich will gar nicht diese Debatten führen, übrigens auch nicht über Sitzungssäle oder Sonstiges. Ich möchte, dass wir eine Politik machen, die von diesen 10 Millionen Wählern, die die extreme Rechte gewählt haben, die AfD, bei der letzten Bundestagswahl, dass wir möglichst viele von denen entweder wieder für uns Union und SPD gewinnen oder zumindest die Wut und Enttäuschung so reduzieren können, auch durch Alltagserfahrung, dass sie nicht mehr die extreme Rechte wählen. Das ist doch das eigentliche Ziel.
Dann schauen wir vielleicht einmal ganz kurz von einem Ende auch des Parlaments in Deutschland zum anderen Ende, zur Fraktion der Linkspartei. Ihre Partei hat ja 2018 bekanntlich auf dem Parteitag in Hamburg Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit dieser Partei als auch mit der AfD ausgeschlossen. Ich bitte um eine kurze Antwort. Kann das so bleiben?
Ja, es muss sogar so bleiben. Warum? Weil es ja inhaltliche Gründe gab. Es gibt unterschiedliche Gründe. Linkspartei und AfD sind unterschiedliche Parteien, um das ausdrücklich zu sagen. Es gibt auch unterschiedliche Gründe, aber die Gründe führen zum gleichen Ergebnis, nämlich Zusammenarbeit ist nicht möglich. Und ich kann Ihnen das auch positiv formulieren. Damit man mit uns zusammenarbeiten kann, muss man die Republik gut finden und nicht ein Königreich, ein Kalifat oder den Sozialismus. Das ist ein anderes politisches, gesellschaftliches, wirtschaftliches System. Der Sozialismus steht aber als Ziel immer noch in der Programmatik. Wer mit uns zusammenarbeiten will, sollte Gewalt nicht als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung sehen. Gewalt gegen Sachen oder gegen Personen. Das tun Teile der Linkspartei, das tun Teile der AfD. Keine Zusammenarbeit möglich. Wer mit uns zusammenarbeiten will, sollte ein klares proeuropäisches, pro-transatlantisches und pro-Bundeswehr-Bekenntnis haben. Eines zur sozialen Marktwirtschaft und eines auch zur Staatsräson, dem Existenzrecht Israels. Und insofern gibt es eine ganze Reihe von inhaltlichen und grundsätzlichen Kriterien, ja nicht beliebig. Wer eine andere Rentenpolitik will, das ist jetzt nicht der Punkt. Es geht darum, wer einen anderen Staat will.
Ja.
Mit dem kann es keine Zusammenarbeit geben. Und das gilt für die Linkspartei bis hierhin fort. Ich sehe nicht, dass die sich verändert hätte.
Wenn sich eine der genannten Parteien aber in diesem Sinne verändern sollte, wenn sich da die Verhältnisse in der Partei verändern sollten, dann würden Sie auch über diesen Parteitagsbeschluss nochmal nachdenken?
Wenn die Linkspartei plötzlich dem Sozialismus abschwört.
Oder die AfD und dem Rechtsextremismus?
Dem Rechtsextremismus, den Verschwörungstheorien, dem Königreich, dass da einige wollen. Die Reichsbürger sind ja auch in der AfD. Wenn die AfD nicht mehr die AfD wäre, heißt das doch in Kurzform.
Die Reichsbürger sind in der AfD?
Also jedenfalls demonstrieren sie häufig gemeinsam vor meinen Veranstaltungen. Also es ist ja, die AfD will ja die CDU vernichten. Es gibt ja einige, die glauben, denen ging es um Zusammenarbeit.
Ich glaube, das ist doch gut auf Gegenseitigkeit, oder?
Ich will nicht vernichten. Ich will weder Menschen vernichten noch Parteien. Ich möchte im politischen Wettkampf gewinnen. Das stimmt. Obsiegen, wenn sie so wollen, aber nicht vernichten. Und die demonstrieren nicht selten, wenn ich auch Veranstaltungen habe im Land, Reichsbürger, AfD, viele andere Freie Sachsen, die demonstrieren dann da gemeinsam, machen sich gemein. Jedenfalls, wenn die AfD nicht mehr die AfD wäre, so wie sie heute ist, und die Linkspartei nicht mehr die Linkspartei wäre, so wie sie heute ist, dann wären sie nicht mehr die Parteien. Wenn die Linkspartei wäre, wie die Grünen heute sind. Ja, aber das ist doch alles hypothetisch. Das können wir jetzt eine Stunde lang weiterführen.
Müssen wir gar nicht.
Ich schaue einfach, dass die einen sind nach Verfassungsschutzeinschätzung Stand jetzt gesichert rechtsextrem. Die anderen hat ein Journalistenkollege von Ihnen gerade in der FAS hergeleitet. Aus seiner Sicht müsste man eigentlich zu der Bewertung kommen, gesichert linksextrem. Und er hat dafür, finde ich, eindrucksvolle Belege geliefert. Und deswegen kann es mit so einer Partei keine Zusammenarbeit geben.
Also hat Ihr Parteifreund Daniel Günther Unrecht, wenn er sagt, dass seiner Überzeugung nach die AfD eine deutlich größere Gefahr für die Demokratie darstellt?
Das sind übrigens schon wieder zwei unterschiedliche Befunde. Nein, da hat er durchaus recht. Warum? Weil die AfD natürlich eine ganz andere Wirkmächtigkeit, um mal diesen Begriff zu nehmen, hat und auch anders sich im öffentlichen Raum bewegt und auftritt. Aber das ist ja eine andere Bewertung. Die Linkspartei und die AfD, ich habe es ja schon mal gerade versucht herzuleiten, ich versuche es nochmal, um es deutlich zu machen, aus unterschiedlichen Gründen, auch aus unterschiedlichen inhaltlichen Punkten und Verhaltensweisen, aber kommt zum gleichen Ergebnis eben keine Zusammenarbeit möglich. Also ich halte gar nichts davon, immer zu sagen, Linkspartei ist wie AfD, AfD ist wie... Nein, das sind unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und Inhalten und Grundsätzen, aber beide passen nicht zu dem, was CDU und CSU ausmacht.
Apropos Linkspartei, nehmen Sie uns doch jetzt mal ganz kurz mit in Ihren Alltag als Fraktionschef im Deutschen Bundestag. Haben Sie die Handynummer von Heidi Reicheneck, der Fraktionschefin der Linken?
Nein.
Haben Sie die Handynummer von Alice Weidel?
Nein.
Wenn Sie ein Abgeordneter...
Ich weiß gar nicht, ob ich die von Herrn Serrao habe. Ja, weiß ich.
Das können wir hinterher klären. Wenn Sie jetzt jemanden von der Linkspartei oder von der AfD mal auf einen Kaffee einladen würde, einen Abgeordneten, würden Sie da die Einladung annehmen?
Nein.
Ist auch noch nicht passiert.
Ist auch noch nicht passiert. Und da geht es mir gar nicht um den Einzelnen, den ich ja gar nicht kenne und bewerten möchte, sondern es sind ja dann Leute, die sich gemein machen. Also wer in der AfD-Fraktion ist, es sitzt ja auch ehemalige CDU-Mitglieder, sogar ehemalige CDU-Kreisvorsitzende oder so in oder FDP, SPD in der AfD-Fraktion. Und die mögen für sich genommen vielleicht Menschen sein, mit denen man auch einen Kaffee trinken gehen könnte. Aber weil sie in einer Fraktion sitzen mit Rechtsextremen, mit Verschwörungstheoretikern, mit dem Typen wie dem, wie heißt der, Herrn Helfrich aus Nordrhein-Westfalen,
dem freundlichen Gesicht des Nationalsozialismus,
auf so eine Formulierung kommen.
Er sagt, das sei ironisch gemeint gewesen, glaube ich.
Wer sich gemein macht und in dieselbe Fraktion setzt, der macht sich gemein im Sinne des Wortes, und mit dem gehe ich keinen Kaffee trinken.
Dann kommen wir noch mal ganz kurz zu dem, was jetzt die Regierungskoalition, was Union und SPD in den nächsten Wochen schon angekündigt haben, tun zu wollen, noch vor der Sommerpause. Ein wichtiges Projekt ist ja die Steuerung der Migration. Sie haben es schon angesprochen.
Nicht Steuerung. Zahlen müssen runter, illegale Migration.
Würde ich sagen, gehört zu einer Steuerung von Migration. Aber was ich sagen wollte, die Zurückweisung auch von Schutzsuchenden an der Grenze, die hat ja gerade eine erste juristische Schlappe erfahren. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat 3 Somaliern Recht gegeben, die im Zug aus Polen kommend in Frankfurt-Oder gestoppt wurden. und sagt, also hier muss jetzt erstmal geschaut werden, ob nach der Dublin-Verordnung nicht Deutschland für das Asylverfahren zuständig ist. Da gab es Prozesshilfe von Pro Asyl und die einen sagen, das ist nur ein Einzelfall, andere sagen, nee, guck mal, wie das Gericht da seine Entscheidung begründet hat. Das ist schon sehr grundsätzlich und das wird noch zum Problem für die Regierung. Frage, stottert der Reformmotor jetzt schon?
Im Gegenteil, er funktioniert ab Tag 1, findet der Politikwechsel statt. Was ist denn passiert? Innenminister Dobrindt hat einen Befehl des damaligen Ministers de Maizière aus September 2015, einen 10 Jahre alten Befehl von deutschem Recht abzuweichen.
Einem Unionspolitiker.
Das macht es ja nicht besser. Von deutschem Recht abzuweichen, da steht nämlich, wer aus einem sicheren Drittstaat einreisen will, ist die Einreise zu verweigern. Das wird jetzt wieder umgesetzt, auch bei Asylgesuch, weil wir offenkundig umgeben sind von sicheren Drittstaaten. Ich finde übrigens auch jetzt in dem Urteil, wenn man sich das genau anschaut, ist ja ein Punkt, dass gesagt wird, man wüsste ja nicht, ob Polen den möglicherweise nach Weißrussland dann ausweist. Das heißt ja, da gibt es einige, die glauben, nur Deutschland hätte ein verlässliches Rechtssystem und nur in Deutschland könnte man Menschen würdig Schutz finden. Ich finde, das ist wieder so ein deutscher Hochmut auch in der Debatte. Nur wir können Heil und Schutz bringen. Das können offensichtlich andere Staaten nicht nur, aber auch in der Europäischen Union.
Halten wir fest, Herr Spahn betreibt Justizschelte.
Nein, ich beschreibe ja, das ist ja die öffentliche Debatte, wie sie schon seit Wochen und Monaten stattfindet. Das ist ja die ganze Logik dahinter. Es gibt ja viele, die verteidigen mit dem Verweis darauf, dass das für unsere Nachbarländer doch einerseits schwierig wäre, andererseits für die Asylsuchenden unzumutbar, nicht in Deutschland das Verfahren zu durchlaufen. Das ist ja nicht erst seit diesem Urteil eine Debatte, sondern seit eigentlich 10 Jahren. Und ich finde, seit 10 Jahren spricht daraus deutscher Hochmut auch nach dem Motto, nur wir können Schutz gewähren, die anderen können es nicht und deswegen muss alles bei uns stattfinden. Das hat übrigens dazu geführt, dass die anderen europäischen Staaten alle sagen, euer Problem, wenn sie weiter zu euch wollen, lassen wir sie ziehen und deswegen funktioniert, hat übrigens Angela Merkel vor 10 Jahren schon gesagt, Dublin, also das, die Logik, der erstaufnehmende Staat muss auch das Asylverfahren durchführen, funktioniert nicht. So, zum konkreten Fall, 3 Somalier, die übrigens schon vor Amtsübernahme Dobrindt März zurückgewiesen worden sind. Dann beim dritten Mal scheinbar unter Beratung von Pro Asyl, die ihnen scheinbar auch noch neue Handys ausgehändigt haben, damit man bloß nicht nachvollziehen kann, wo sie langgelaufen sind. Nach allem, was ich höre, eine der Beteiligten plötzlich minderjährig beim dritten Mal, ist also im Verfahrensverlauf jünger geworden. Das alles, ich sage das so, das alles zeigt doch, da liegt Pro Asyl es drauf an. So, das ist aber auch möglich in einem Rechtsstaat. Gleichzeitig gilt in diesem Rechtsstaat dann aber auch, das ist ein Verwaltungsgericht, das im Einzelfall entscheidet. Dieses Gerichtsurteil wird natürlich umgesetzt in diesem Rechtsstaat. Die drei sind ja nun auch in Deutschland und das Verfahren wird hier entsprechend stattfinden. Aber ein Verwaltungsgericht in Berlin, und das ist jetzt deskriptiv und keine Schelte, um das gleich zu sagen, Herr Serrao, ein
Verwaltungsmut gesprochen.
Das habe ich für die deutsche Debatte gesagt. Ja. Ein Verwaltungsgericht in Berlin trifft keine Grundsatzentscheidung über die Auslegung des europäischen Rechts. Das machen europäische Gerichte und das werden wir im Zweifel dann abwarten.
Heißt, die Bundesregierung macht so weiter. Soll das Verwaltungsgericht doch sagen, was es will?
Nein, ich habe doch gerade gesagt, das Urteil des Verwaltungsgerichtes wird umgesetzt.
In den 3 Fällen.
Ja klar, darüber.
Aber es wird weiterhin die Zurückweisung geben.
Es ist ja aber auch in dem Einzelfall entschieden worden. Ich meine, am Bahnhof in Frankfurt-Oder, gut, der Bahnhof ist ziemlich nah an der Grenze und das ist dann das Thema Einreisefiktion 1, aber Bahnhof Frankfurt-Oder, mit der Vorgeschichte ist vielleicht auch ein anderer Einzelfall als viele andere Situationen, die sich jeden Tag an den deutschen Grenzen ergeben. Viel wichtiger ist doch was anderes. Die Zahlen gehen zurück. Sie gehen deutlich und spürbar zurück. Und gar nicht nur wegen der Zurückweisung sozusagen im Konkreten, sondern weil doch die genauso wie die Botschaft 2015 durch Bilder und WhatsApp und allen möglichen in der ganzen Welt schnell angekommen war, nach Deutschland gehen ist aktuell ziemlich einfach und hier ist es sogar ziemlich gut. Ist doch jetzt genauso schnell die Botschaft in der Welt angekommen. Die Politik in Deutschland hat sich verändert. Es ist nicht mehr einfach möglich, über die Grenze zu kommen. Wir verändern ja noch mehr. Familiennachzug wird eingeschränkt. Der Pflichtverteidiger wird wieder abgeschafft.
Für die wenigen subsidiär Schutzberechtigten.
Das sind doch alles aber...
Für 2 Jahre.
Nein, Sie machen auch den Fehler, das wollte ich natürlich nicht sagen. Sie schauen nur auf die absolute Zahl. Aber es geht ja gar nicht nur um die absolute Zahl. Es geht doch darum, mit einer insgesamt anderen Migrations- und Asylpolitik die Botschaft in die Welt zu bringen. Man muss es ja so formulieren, dass das nicht mehr funktioniert, dass jeder auf der Welt im Zweifel nach Deutschland kommt, ab Tag 1 Sozialleistungsanspruch hat, gleich seine Familie nachholen kann und nach 3 Jahren eingebürgert werden kann. Das hat keine Akzeptanz bei den Deutschen, in weiten Teilen nicht. Und es hat am Ende eine sehr überfordernde Wirkung für uns als Gesellschaft und in den Kommunen vor Ort. Und diese Botschaft entsteht natürlich durch viele, viele Maßnahmen, zu denen auch die Aussetzung des Familiennachzuges gehört, zu denen auch Verkürzung von Rechtsverfahren gehört. Übrigens 80% der aktuellen Asylantragsteller werden abgelehnt mit ihrem Antrag. Das heißt doch, da kommen gar nicht Schutzbedürftige in größter Zahl, sondern Menschen aus anderen Gründen.
Ja, klar. Herr Spahn, wir müssen leider zum Schluss kommen, aber ich würde gerne noch mit Ihnen gemeinsam in Ihre persönliche Zukunft schauen. Was machen Sie eigentlich ab dem 5. Mai 2027?
5. Mai 2027, was ist da?
Das ist genau Mitte der Legislatur nach der Kanzlerwahl. Die war ja am 6. Mai diesen Jahres. Und es gibt Beobachter, die vermuten, dass Sie als Fraktionsvorsitzender spätestens mit Beginn der zweiten Hälfte der Legislatur ein etwas anderes Gesicht zeigen könnten. Nämlich ein Gesicht, das Friedrich Merz vielleicht eher mal herausfordert, als immer nur loyal unterstützt. Ist da was dran?
Die Fraktion und auch ich persönlich hat Friedrich Merz in den letzten 3,5 Jahren in jeder Lage, in jeder Debatte unterstützt, politisch und persönlich, und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Also ich nehme ja immer mit Interesse und zunehmender Belustigung all diese Theorien zur Kenntnis. Wir werden das gut, eng und vor allem erfolgreich miteinander machen. Und ich schließe gar nicht aus, dass Friedrich Merz nochmal antritt für die Union und wir gemeinsam und erfolgreich in den nächsten Wahlkampf gehen.
Sie wollen aber auch nicht ausschließen, dass das ein Amt ist, das Sie irgendwann mal interessieren könnte.
Ich bin gerade in dem Amt, das ich mir vor, ich muss mir mal überlegen, 23 Jahren, mein erster Tag im Deutschen Bundestag, nie hätte vorstellen können, dass ich das mal ausfüllen darf. Und ich bin gerade ziemlich glücklich, ob Sie es glauben oder nicht. Ich bin Parlamentarier wirklich mit allem, mit Herzblut vor allem. Ich bin es gerne. Ich weiß auch, wie das Ministerleben ist. Das habe ich auch gerne gemacht. Aber ich kann Ihnen sagen, das, was ich aktuell mache, macht mir große Freude.
Aber stört Sie das, wenn Sie dann diese Theorien, wie Sie sie genannt haben, lesen, die vielen Artikel über sich, die selten, wenn nicht gar nicht, ohne so Attribute wie machthungrig, machtbewusst und so weiter auskommen? Fühlen Sie sich da falsch getroffen?
Ich frage mich, ja, was, ich nehme mich so nicht wahr. Ich glaube, die Menschen, ich stelle immer wieder fest, dass Leute zu mir sagen, nämlich die Tage noch jemand, sind ja netter, als ich dachte. Und dann denke ich immer, besser als andersrum. Also all diese Zuschreibungen, die nehme ich, ich habe mich daran gewöhnt über die Jahre. Ich habe mich am Anfang gelegentlich geärgert. Klar, wenn du andauernd liest, was für ein Ehrgeizling du bist und was weiß ich nicht was, dann ärgerst du dich vielleicht erstmal und denkst, du kennt mich doch gar nicht. Aber mittlerweile denke ich mir, okay, wenn das halt das Bild ist, das sie da vermitteln wollen. Ich denke mir mittlerweile ohne Ehrgeiz auch kein Seepferdchen. Also man muss ja irgendwas wollen im Leben und im Alltag, sonst macht man auch keinen Unterschied. Und ansonsten setze ich einfach darauf, dass jetzt drauf geschaut wird, dass die Leute darauf schauen, die sind ja entscheidend, dass wir jetzt die Dinge tun, dass wir arbeiten, dass wir ranmachen und einen Unterschied machen. Die wollen doch gar nicht wissen, wie es uns dabei geht. Wissen Sie, ich will bei meinem Friseur ehrlicherweise gerade nicht wissen, wie es ihm geht, während er mir die Haare schneidet. Ich will bei meinem Taxifahrer nicht wissen, wie es ihm geht, während er mich fährt. Und ich will von der Bundesregierung nicht wissen, wie es ihr geht, während sie mich regiert. Ich möchte einfach geschnittenes Haar von A nach B kommen und eine gute Regierung haben. Und deswegen sollten wir alle mal weniger drüber reden, wie wir uns so fühlen und wie man so die Persönlichkeitszuschreibung macht. Entscheidend, wie heißt das? Entscheidend ist auf dem Platz, dass die Dinge, die Tore gemacht werden.
Letzte Frage, Herr Spahn. Sind Sie der Kanzlerkandidat, der die AfD eines Tages vom Kanzleramt fernhalten kann?
Wir werden mit Friedrich Merz als Kanzler die AfD, die extremen Rechts, auch die Links vom Regieren fernhalten. Und ich wünsche mir sehr, dass wir es vor allem auch zusammen mit der SPD machen. Wir müssen Union und SPD verstehen, dass es gerade um die Substanz geht, ob wir Volksparteien bleiben oder nicht. Und das entscheidet sich in dieser Regierungszeit. Und deswegen werden wir mit Friedrich Merz genau diesen Unterschied machen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spahn.
Sehr gerne.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Anregungen und Kommentare gerne per E-Mail an machtspiel@nzz.de. Alle Links zum Thema gibt es in den Shownotes und die nächste Folge erscheint, wie immer, in einer Woche am Donnerstag. Tschüss!